die nicht so gut lesen können, die dürfen montags immer in einem Tierheim in Kiel den Katzen dort vorlesen. Ganz in Ruhe und ohne, dass ein Lehrer im Nacken sitzt. Ich find's toll. Und wir haben den besten Lesestoff für Miezi, Flauschi, Flecki und euch. Jetzt im Bücherwurm mit mir, Marja Herzbach.
Der Bücherwurm. Buchtipps für euch.
Und hört mal, was ich hier für einen Bücherstapel aus dem Regal gezogen habe. Das hier noch und das. Unser Bücherregal wurde in der Winterpause sehr gut gefüllt und wir haben für euch wieder die besten rausgesucht.
Wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft, von Josephine Sonneson. Ein Buch über Freundschaft und Mut für alle ab 10. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück, von Emma Carroll. Ein altes Märchen im neuen Gewand für alle ab 9, mit viel Girlpower. Die Tindims und die Müllinsel, von Sally Gardner. Lesespaß ab 6. Eine Kombi aus wichtigen Umweltthemen und viel Fantasie. Im Buchcheck hören wir heute alles über Atlas, Elena und das Ende der Welt, von Anna Wolz. Das ist was für alle ab 11 und es geht um Cybermobbing, Freundschaft und Feingefühl. Und für unsere Bücherwürmchen zum Vorlesen haben wir Der Schneedieb von Alice Hemming rausgesucht. Darin erwarten euch ein Eichhörnchen, ein Vogel und ganz viel Winterzauber.
Kinder, die Probleme anpacken, sich was trauen, Lösungen für Probleme finden und eine Prise Schneezauber. Alles für euch im Alter zwischen 3 bis mindestens 11 Jahre. Wir müssen loslegen und das geht nur mit einer zweiten wichtigen Stimme. Euer Vorleser, er macht sich hier schon bereit, Julian Greis. Hallo Julian.
Moin, schön wieder dabei zu sein.
Julian, das muss ich euch mal verraten, der spielt zurzeit eine Meerjungfrau im Theater. Julian, wie klingt eine Meerjungfrau?
Eine Meerjungfrau, die hat ja keine Stimme an Land und deswegen macht die höchstens blub blub.
Gefällt uns aber auch schon gut. Heute kommt ein bisschen mehr als blub blub von dir. Von Julian heute also aus jedem Buch einen kleinen Teil, den er euch vorliest. Und dann gibt es zu jedem Buch auch noch eine Gewinnfrage. Schnappt euch schon mal Zettel und Stift. Wir haben zu jedem Buch eine Gewinnspielfrage vorbereitet und habt ihr am Ende alle 5 Antworten, dann habt ihr die Chance, euer Lieblingsbuch aus der Sendung zu gewinnen. Vielleicht ja gleich dieses hier.
Die Tindims und die Müllinsel von Sally Gardner.
Und darum geht's.
In diesem Buch lernt ihr ein besonderes Völkchen kennen, die Tindims. Das sind lustige kleine Wesen, die sich wie nebenbei um unseren Müll kümmern. Prima Sache, denn davon sammeln wir Menschen ja leider ganz schön viel an. Die schwimmende Insel, auf der die Tindims wohnen, heißt Müllinsel. Und alles besteht aus Dingen, die Menschen irgendwann weggeworfen haben. Die Tindims fischen es dann aus dem Meer und benutzen es weiter. Aber irgendwann wird der Müll zu viel, vor allem die unzähligen Plastikflaschen sorgen für Probleme. Denn die versperren die Sicht beim Navigieren. Die Tindims hängen deshalb in eisiger Kälte fest. Und jetzt?
Die Mikado-Redaktion meint...
So spannend können Bücher für Grundschulkinder sein. Die fantastische Welt der Tindims lädt uns alle ein, dort richtig tief einzutauchen. Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Inhaltsübersicht. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch lustig. Die Zusammenfassungen sind nämlich echt witzig geschrieben. Liebevoll gemalte Bilder lockern das Buch zusätzlich auf. Und inhaltlich schafft Sally Gardner es, das wichtige Thema Müll kindgerecht und ohne Schwere zu verarbeiten. Hier lernt man, ohne dass man es wirklich merkt.
Das perfekte Buch für
alle Leseanfänger ab 6. Kurze Kapitel, große Schrift, viele Bilder und ein spannendes Thema. Das alles hineingepackt in das lustige und liebenswerte Umfeld der kleinen Fantasiewesen. Dank der kreativen und zahlreichen Bilder von Lydia Corey eignet sich das Buch auch prima zum Vorlesen.
Die Tindims sind mir ein bisschen sympathischer als die Olchis. Erinnert ihr die noch? Das sind diese kleinen Wesen, die den Müll nämlich essen oh, so eklig. Dann lieber was anderes daraus machen, ne? Was weiter benutzen, wie die Tindems, die Recycling-Könige. Aber wie sehen die denn eigentlich aus, Julian? Du als unser Leser, du hast doch in das Buch schon reingeschaut.
Ja, und kein Wunder, dass du das nicht weißt, denn die Tindems machen das alles im Geheimen.
Aha.
Deshalb haben wir sie alle noch nie gesehen.
Verstehe. Verdeckte Recycler sozusagen.
Ja.
Jetzt wollen wir auch noch mal zum Club der Wissenden dazugehören, Julian. Deswegen lies uns doch gerne mal eine Stelle, an der es Probleme mit dem Müll gibt. Ich meine, da war irgendwie was mit sehr, sehr vielen Plastikflaschen.
Ja, genau.
Niemand hat uns vorgewarnt, dass wir in einen Schneesturm geraten würden, sagte Tindem Natassa. Wir sind auf kaltes Wetter nicht vorbereitet. Was hat Kapitän Löffelo jetzt vor?
Das liegt an dem Flaschenberg, der uns im Weg steht, sagte Aufgusts Papa Krugo. Der Berg ist einfach zu hoch. Man sieht nicht, wohin man steuert.
Unter den anderen Tindems galt Krugo als Quell des Wissens. Er sammelte Fakten aus Zeitschriften und Handbüchern, die er am Strand fand. Deshalb dachte Natassa, es könne nicht schaden, ihn nach seiner Meinung zu fragen. Wie können wir die Plastikflaschen verschwinden lassen? Aber selbst Krugo wusste darauf keine Antwort.
»Ich habe kein blasses Teesieb«, erwiderte er. »Die Langbeine sind wirklich seltsam.«
»Das Lichtermeerfest hat noch nie in kalten Gewässern stattgefunden, und jetzt hängen wir hier fest«, sagte Natassa. »Irgendetwas muss geschehen.«
»Ich habe mir etwas überlegt«, sagte Kegelina und verwendete ihren nützlichen Haken, um noch eine weitere Flasche aus dem Meer herauszufischen. »Wir sollten die Langbeine kontaktieren und sie bitten, keine weiteren Plastikflaschen mehr ins Meer zu werfen.«
»Langbeine? So nennen die Tindems uns Menschen.«
»Ich weiß, so etwas haben wir noch nie gemacht. Aber findet ihr nicht, es ist an der Zeit?«
»Nein, nein«, sagte Makramia. »Das ist keine gute Idee. Die Langbeine sind groß und unfreundlich und lachen nie.«
»Aber überleg mal«, sagte Kegelina. »Wir könnten den Langbeinen endlich all unsere Fragen stellen. Vielleicht ahnen sie gar nicht, welche Schätze sie da wegwerfen. Sonst hätten sie doch längst damit aufgehört.«
»So viel steht fest«, sagte Pincho.
Es war Flutzeit oder Mittagszeit, wie die Langbeine es nennen, und die Tindems wollten gerade Pause machen, als sie ein rotes, flaches Ding erspähten.
»Es ist hinreißend.«
»Was ist das?«
fragte Aufgust, sobald sie es an Land geschleppt hatten.
»Ein rotes, flaches Ding«, sagte Makramia.
»Ui, was ist das nur für ein rotes, flaches Ding? Vielleicht eine rote Luftmatratze? Das habe ich mir direkt vorgestellt. Und diese Namen, die müssen wir uns auch erstmal merken. Makramia, die Tindems überhaupt, Aufgust, spannende Namen. Vielleicht kann das rote Teil helfen, dem kalten Wetter zu fliehen und wieder in wärmere Bereiche des Meeres zu schippern. Wird es das? Das findet ihr heraus, wenn ihr euch die Tindems und die Müllinsel von Sally Gardner mal genauer anseht. Die Bilder darin sind übrigens von Lydia Corrie und herausgebracht hat es der Verlag Freies Geistesleben. Und zu diesem ersten Buch kommt jetzt die erste Gewinnspielfrage.
Woraus besteht der riesige Berg, der den Tindems die Sicht versperrt und sie am Weiterfahren hindert?
Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich.
Bin ich immer für. Chöre jeden Tag einfach hinter mir, mich anfeuern, wenn ich zur Bushaltestelle gehe, zu mir sagen, hey, wollen wir ein Brötchen holen? Whoa, versteht ihr? Dieses Feeling nehmen wir mit von Mark Forster. Die meisten Buchtipps bekommt ihr ja von Erwachsenen. Wenn euch Lehrer ein Buch mitgeben und sagen, das ist jetzt wichtig zu lesen. Oder wenn ihr in der Buchhandlung seid oder der Bücherei und die Bücher für euch von Erwachsenen ausgesucht und sortiert werden. So wie Sie glauben, dass ihr es spannend findet. Aber bei uns gibt es Buchtipps von Kindern für Kinder.
Buchcheck.
So heißt er, beim Mikado Bücherwurm. Und das funktioniert so. Ihr meldet euch bei uns und sagt, ihr wollt Buchchecker werden. Und dann senden wir euch ein Buch. Ihr lest es und sagt den anderen Kindern an eure ganz ehrliche Meinung, wie das Buch war. Dieses Mal sind das Milena und Albert. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hallo. Hallo.
Erstmal Milena, erzähl mal, wie alt bist du denn und wo kommst du her?
Also ich bin 12 Jahre alt und ich komme aus Braunschweig.
So, Regal, Rucksack, Nachttisch. Wo finde ich bei dir Bücher?
Auf jeden Fall auf dem Regal und auf dem Nachttisch auch.
Aber unterwegs nimmst du keins mit? Musst du Bus fahren oder so?
Also ich nehme meistens mein Kindle-Lesegerät mit. Ah. Das passt besser in meine Tasche. Und ja, ich fahre mit dem Bus zur Schule und dann nehme ich auch manchmal mein Kindle mit, damit es nicht so langweilig ist.
Was liest du denn zum Beispiel unterwegs ganz gerne?
Also ich lese gerne die Alea Aquarius-Reihe.
Mhm. Beschreib mal ein bisschen für Kinder, die das noch nicht kennen. Ist das so eine Zauberwelt oder ist das eher so eine Rätsel? Sind das Rätselbücher? Beschreib mal.
Also Alea Aquarius ist mehr so eine Fantasy-Geschichte und da geht es um ein Mädchen, die auf eine Gruppe von Jugendlichen stößt, die sich die Alpha Crew nennt. Und mit der findet sie dann heraus, dass sie ein Meermädchen ist und dass ihre Familie aus dem Meer stammt.
So, bitteschön. Wir haben heute schon erzählt, Julian ist gerade als Meerjungfrau im Theater unterwegs und du bist ganz gerne mit der Meerjungfrau unterwegs. Toll, Milena, freuen wir uns. Das klingt auf jeden Fall spannend, klingt aber sehr anders als das Buch, was wir dir geschickt haben. Deswegen bin ich schon ganz gespannt auf deine Meinung. Jetzt kommen wir erstmal zu Albert. Stell dich auch nochmal vor.
Ich bin Albert, ich bin 10 Jahre alt.
Wo kommst du her?
Oldenburg.
Und auch da ist es manchmal ganz schön ungemütlich im Winter, wenn es draußen denn so ungemütlich ist. Wie machst du es dir beim Lesen besonders gemütlich?
Ich setze mich meistens aufs Sofa mit einem Tee und lese dann ein Buch.
Sag mal, das klingt aber wirklich höchst gemütlich. Noch mit Decke?
Ja, habe ich.
Hast du auch noch dabei? Albert, du machst alles richtig. Das finde ich genau richtig. Man muss das sich richtig gemütlich und muckelig machen, bevor man liest. Und dann sitzt du da mit dem Tee, mit der Decke auf dem Sofa und dein Buch in der Hand ist was?
Ich lese gerne die Animox-Reihe.
Beschreib mal.
Da geht es um einen Jungen, der kann sich in Tiere verwandeln. Und eigentlich gibt es ganz viele andere Menschen. Aber es gibt zwei Menschen in der ganzen Tierwandlerwelt, die können sich in alle Tiere, die es gibt, verwandeln.
In welches würdest du dich verwandeln?
Ich würde mich, glaube ich, in ein Puma.
In ein Puma? Warum?
Weil ich glaube, das ist einfach cool.
Ich würde mich in ein Chamäleon verwandeln, dann kann ich mich nämlich die ganze Zeit verwandeln. Ausgetrickst, so. kann ich mich immer anpassen überall. Finde ich eine total spannende Welt. Muss ich mich auch mal eintauchen. Also Albert, jetzt haben wir schon die ersten Buchtipps hier von dir und Melina bekommen. Aber jetzt wollen wir noch mal zu dem Buch kommen, was wir in den letzten oder was ihr jetzt in den letzten Wochen gelesen habt. Das ist nämlich das Buch Atlas, Elena und das Ende der Welt von Anna Wolz. Das haben wir euch zugeschickt. Und das hat immerhin fast 200 Seiten. Auf denen lernen wir Elena kennen und die hat ganz schön heftige Probleme. Cybermobbing nämlich. Also einen richtigen Shitstorm hat sie abbekommen. Kinder schreiben ihr ganz fiese Sachen in den Internetkommentaren. Irgendwann packt Elena ihren Kram zusammen und flüchtet zu ihrer Tante. Wie es dazu kam, da hören wir mal rein in den Anfang des Buches und zwar mit unserem Vorleser, mit Julian.
Bevor ich mein Handy wegwerfen kann, muss ich noch eine Sache erledigen. Ich klappe das Tischchen aus, lehne mein Handy gerade gegen die Rückenlehne vor mir und hole die Schere aus meinem Rucksack. Im Abteil sitzen mindestens 20 andere, aber alle sind einzeln in Folie verpackt, Kopfhörer auf den Ohren, die Augen an den Displays festgeklebt. Ich ziehe das Gummiband aus den Haaren und dunkelbraune Wellen fallen mir bis weit über die Schultern. Ich sehe mich auf dem Display, schalte die Kamera aber nicht ein. Noch einmal schaue ich. Das also war ich. So sah ich aus. Ich greife nach der ersten Strähne, atme tief durch und dann fange ich an zu schneiden. Das hier ist das Ende der Welt. Ich stehe auf einem schmalen Bahnsteig und ohne Handy kann ich nichts machen, als mich umzusehen. Lange Sonnenstrahlen durchschneiden den Nebel. Ich höre den Zug noch in den Gleisen sirren. Die feuchte Luft fühlt sich in meinen kurzen Haaren neu und kalt an. Ich versuche nicht daran zu denken, wie kurz sie sind. Vorsichtig taste ich mit der Hand danach, aber lasse es sofort wieder bleiben. OMG! Die Büschel stehen kreuz und quer zu allen Seiten ab. Und dann höre ich ganz in der Ferne ein Pferd. Mucksmäuschenstill warte ich ab. Alles fühlt sich super echt und gleichzeitig super unecht an. Ich meine, sowas sieht man normalerweise doch nur im Film. Das Geräusch von Pferdehufen kommt immer näher und ich bereue jetzt schon, dass mein Handy im Abfalleimer vom Zug liegt. Mit Handy würde ich zwei Dinge tun: die Nummer der Polizei hier in der Gegend raussuchen und ungefähr 100 Fotos machen. Nun sieh sich das mal einer an. Das Pferd hat dieselbe Farbe wie der Nebel. Es sieht aus, als würde sich seine Mähne kilometerweit über den Weiden ausfächern. Seine Hufe klackern hohl auf dem Fahrradweg und auf seinem Rücken sitzt ein Junge, der nicht zu mir schaut. Kerzengerade sitzt er da. Er trägt eine schwarze Mütze, eine Tarnhose und ein verwaschenes T-Shirt. Ich sehe seine nackten Arme und sofort spüre ich die Spannung in seinen Muskeln. Atemlos warte ich ab, bis er schaut, weil sie das immer machen. Aber das passiert nicht. Er reitet einfach weiter durch den dichten Nebel und ein Schauder läuft mir über den Rücken. Was jetzt? Die Welt ist für Menschen mit Empfang gemacht. Und ich dachte, ich könnte mein Handy einfach wegwerfen, weil meine Tante mich abholen würde. Aber sie ist nicht da.
Das startet ja schon richtig spannend. Wie geht es wohl weiter mit Elena? Das wollen wir gleich noch mal ein bisschen erfahren von unseren Buchcheckern. Aber vorher kommt noch ganz schnell die Gewinnspielfrage zu diesem Buch. Was trägt der Reiter auf dem Pferd? Melina und Albert wüssten das jetzt genau. Unsere Buchchecker, mit euch tauchen wir jetzt mal so richtig ein in das Buch Atlas, Elena und das Ende der Welt von Anna Wolz. Albert und Melina, eben haben wir ja schon den Anfang gehört, aber lasst uns mal noch von vorne anfangen, beim Cover. Was ist denn auf dem Buch überhaupt zu sehen?
Also es ist orange, Da sind Bäume, dann sind da zwei Menschen, Hühner und Haus.
Also und Hühner, da hast du aber auch schon sehr gute Augen. Du, ganz, ganz klein sind die nämlich nur zu sehen. Denn am meisten fällt auf, dass die gar nicht alle so richtig zu sehen sind. Ne? Die sind alle eher so als Schatten.
Ja.
Milena, wie fandst du das denn? Wie fandst du das Bild von dem Buch? Hättest du dir das angeguckt?
Ja, also auf jeden Fall. Mir hat das Cover sehr gut gefallen. Und auch, dass die Personen und die Gegenstände auf dem Cover nur als Schatten zu sehen sind. Weil man sich dann auch nochmal selbst so überlegen kann, wie die wirklich detailliert aussehen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Stimmt, das lässt so ein bisschen mehr Freiraum für die eigene Fantasie, da hast du recht. Wer sind denn die beiden Gestalten eigentlich, die wir da sehen?
Also ich denke mal, der Junge Atlas sein soll und das Mädchen Elena.
Die sich da ihre Haare abgeschnitten hat, ne? Auch schon direkt mit kurzen Haaren da der Schatten gemalt sozusagen. Erzählt mir mal, was hat das genau mit der Geschichte zu tun? Wieso kommt Elena genau zu ihrer Tante? Was ist vorher passiert?
Weil sie hat ein Video gepostet, wo sie gesagt hat, dass man, wenn man vor etwas ganz viel Angst hat, dass man das dann machen sollte, dass man dann weniger Angst hat. Und dann haben das auch ganz viele Leute gemacht und dann haben sich Kinder verletzt und dann wurde sie gemobbt halt. Hat ihr Handy weggeworfen und ja, ist halt weggefahren.
Erzähl mal bitte, wie fandst du das denn mit dem Post von ihr? Sie hat ja gepostet, was du schon beschrieben hast, ne, dass man eben so seine Ängste überwinden soll. Und das ist dann gehörig schief gegangen. Was hast du da gefühlt, als du das gelesen hast?
Also ich habe so ein bisschen gedacht, dass das, glaube ich, nicht so gut ist, weil stell dir vor, du hast Angst vor...
Über die Straße laufen.
Ja, vor die Straße laufen. Und dann machst du das und dann
guckst
kommt
du
dein Auto und überfährt dich zum Beispiel.
Genau, guckt man nicht ordentlich und dann passiert irgendwie was. Natürlich hat sie das wahrscheinlich gar nicht gemeint, ne? Das heißt, sie hat was versucht, wollte eigentlich was Positives schreiben und dann ist das komplett in eine andere Richtung gegangen. Milena, wie ging es dir denn damit?
Also ich war auch eigentlich ein bisschen erschrocken, als ich das gelesen habe, weil ich mir auch eigentlich dasselbe gedacht habe. Also wenn man jetzt vor was ganz Schlimmem Angst hat und das dann macht, dann ist es ja eigentlich nichts Positives. Also dann überwindet man die Angst ja eigentlich nicht.
Ist natürlich je nachdem, ne? Wenn man mal so nicht mit einer Spinne im Raum sein kann und man traut sich mal, dann geht's natürlich. Also ich glaube, da hat einfach die Elena nicht so richtig weitblickend geguckt, was das alles bedeuten kann. Und dann ist ihr das sozusagen so passiert, dass da was ganz Schlimmes drumherum passiert ist. Wie war es denn jetzt für sie, als sie bei ihrer Tante ankam?
Also wie am Anfang auch schon beschrieben wurde, dachte sie, dass das eben das Ende der Welt ist, weil es wie so ein, also es war quasi ein Kaff und es gab nicht viel. Und ich glaube, sie hat sich dann auch so ein bisschen gefühlt, ja, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Und war auch ein bisschen verwirrt, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, sie fand auch die Namen am Anfang sehr komisch.
Erzähl mal, welche Namen?
Atlas heißt ja der sei Junge. Dann Kennedy heißt die Schwester. Eva heißt der Vater. Und Mord heißt die Mutter. Das finde ich alle so ein bisschen komische Namen.
Da war sie dann auch verwundert, ne?
Ja.
Und diese Freundschaft von Elena und Atlas, die ist ja ganz besonders, die Freundschaft, die sich da entwickelt. Warum? Was unterscheidet die voneinander? Milena, was ist denn an Atlas besonders oder was ist anders an ihm, außer der Name?
Er ist auf jeden Fall sehr still und sehr zurückhaltend, würde ich sagen.
Mhm.
Und er hat, glaube ich, auch mit Problemen zu kämpfen, wie Elena eben auch. Aber Elena ist mehr so aufgeschlossen und ich glaube, sie sagt auch eigentlich immer, was sie denkt. Während Atlas eher so zurückhaltend ist und dann eher mal auf so Nummer sicher geht und nochmal darüber nachdenkt, was er wirklich so sagt.
Erzählt mal, was fandet ihr denn an dem Buch besonders? Also an dieser Freundschaft einmal, aber auch an der ganzen Geschichte. Was war so die beste Stelle? Vielleicht du erstmal, Albert.
Ich fand eigentlich die beste Stelle, das, wo die da im Gewitter waren, weil, also die sind in einem Wald, in einem ganz großen Wald und man sollte eigentlich nicht beim Gewitter und in einen Wald und unter Bäume gehen, weil desto höher, desto öfter schlagen da Blitze ein.
Genau.
Und deswegen sollte man sich am besten nicht unter Bäume setzen.
Genau, das heißt, die hatten natürlich wahrscheinlich Angst. Ne? Das war dann aufregend und spannend, ob die da heil rauskommen und wie sie dieses Gewitter erleben in dem Wald. Also das war eine super spannende Stelle. Hattest du auch so eine Stelle, wo du gesagt hast, Milena, das ist jetzt echt total cool und wo man so, kennt ihr das, wenn man auf einmal so sich anders hinsetzen muss beim Lesen, weil man gerade so mit aufgeregt ist?
Ja, auf jeden Fall, das kenne ich. Also mir hat eine Stelle am Anfang besonders gut gefallen, die fand ich sehr lustig, als Atlas Elena eben vom Bahnhof abholen sollte. Ist er ja am Anfang an ihr vorbeigeritten und dann ist er aber nochmal zurückgekommen. Und Elena hat ihm dann erzählt, wo sie hin muss, weil sie eben nicht wusste, dass der Junge quasi der Cousin ist, zu dem sie muss. Mhm. Und dann hat sie erzählt, dass sie zu einer Familie muss, die total creepy ist, deren Nachbarn total creepy sind. Und am Ende kam dann die Tante dazu und dann hat sich herausgestellt, dass der Junge, der sie abgeholt hat, quasi der Junge ist, den sie vor 10 Sekunden noch sehr creepy genannt hat. Und die Stelle fand ich besonders lustig.
Da hast du so gedacht, das nächste Wort ist cringe, wie unangenehm.
Genau, ja.
Das kann ich total nachvollziehen. Oh, wie oft passieren einem solche Fettnäpfchen? Es ist wirklich, irgendwie ist das immer so, ne? Erzählt mal, wem würdet ihr das weiterempfehlen?
Also ich würde es eigentlich allen weiterempfehlen, weil ich finde das schon ein gutes Buch. Am Anfang bin ich nicht so gut reingekommen, weil sich das immer so abgewechselt hat. Aber ich würde es schon weiterempfehlen.
Da hat sich das abgewechselt von den Szenarien oder wie? Wo man da gerade, ja. Okay, das verstehe ich. Da musste man sich dann sehr konzentrieren wahrscheinlich und immer noch mal so zurücklesen, wo sind wir jetzt gerade. Wie lange hast du denn für das Buch gebraucht? Weil es sind ja fast 200 Seiten gewesen.
So ungefähr 3 Wochen.
Ja.
Weil, ich habe halt auch viel zu tun, Hobbys und Verabreden und Hausaufgaben. Und da habe ich halt nicht so viel Zeit zum Lesen.
Du Albert, ich lese immer 3 Bücher parallel. Ich brauche teilweise Monate. Alles gut. Melina, wie ist es bei dir? Was fandst du denn, für wen würdest du dieses Buch als Geschenk einpacken und es überreichen?
Also ich würde das auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber ich glaube eher so für Kinder in meinem Alter, so ab 10. Mhm. Weil das Buch, es ist sehr humorvoll. Aber es wird auch ein ernstes Thema angesprochen, würde ich mal sagen. Und es geht ja auch ein bisschen um den Tod. Und deshalb würde ich das für Kinder in meinem Alter weiterempfehlen. Aber mir hat das Buch auch sehr gefallen. Also ich fand es sehr spannend. Und es ist auf jeden Fall schön zu lesen.
Ich fand total spannend, was ihr so für Szenen rausgesucht habt und was ihr besonders toll fandet. Und ich sage ganz lieben Dank an 2 ganz tolle Buchchecker, Milena und Albert. Vielen Dank. Und deswegen sage ich euch 2 jetzt erstmal tschüss. Atlas, Elena und das Ende der Welt hat Anna Wolz geschrieben und es ist im Carlsen Verlag erschienen. Hast du auch mal Lust, Buchchecker oder Buchcheckerin zu werden? Wir senden dir ein Buch, du liest es durch und erzählst uns hinterher, was du daran spannend, schön oder auch langweilig fandest. Dann mail uns einfach mit dem Betreff Bücherwurm an mikado@ndr.de. Und das Buch für euch, das steht auch schon fest. Mythen der Monster. Medusa von Catherine Marsh. Ich finde auch, es klingt ganz schön gruselig, ne? Aber eher spannend gruselig. Ab 9 oder 10 Jahren kann man es sehr gut lesen. Und in dem Buch begleitet ihr Ava in ihrem Alltag. Und ihr lernt ihr Problem kennen. Und das heißt Wut. Wenn die bei ihr ausbricht, dann passieren schlimme Dinge, die dazu führen, dass ihre Mutter sie auf ein Internat schickt. Was? Weg von zu Hause? Es wird ihr schrecklich, denkt sie. Aber dann wird es richtig cool. Denn auf diesem Internat haben alle etwas Besonderes an sich. Monstermäßig besonders. Mehr verrate ich nicht. Ihr lest es und ich bin gespannt, was ihr mir dann von diesen ganzen Wesen erzählen könnt. Jetzt mailen und Buchchecker werden. Ich freue mich auf dich.
Mit dem Auto vollgepackt bis oben hin. Trotzdem den besten Traum vergessen, stundenlang im Stau drin. Nur so habe ich kein spannenderes Buch dabei. Mir tut der Po schon weh von der vielen Sitzerei. Ich bleibe hier. Von unten an. Meine Ohren zu, ich hab Durst, alle schnarchen vor sich hin. Und so ein Maschinen braucht Unmengen Kerosin.
ich alles mache.
Den Bücherwurm. Buchtipps für euch.
Jetzt aber weiter mit unserem Stapel heute. Auf zum nächsten Buch. Oh, ist runtergefallen. Moment. Warte. Ah, hier ist er. Ah. Hier ist es.
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück. Von Emma Carroll.
Und darum geht's.
Bridie kann nicht in die Schule. Das liegt daran, dass sie arbeiten gehen muss. Sie verkauft Schwefelhölzer, also Streichhölzer. Dabei ist sie ein Kind wie ihr. Aber ihre Geschichte spielt im 19. Jahrhundert und ihre Familie ist arm, ihre Mutter alleinerziehend. Mit Bridies Hilfe können sie wenigstens ab und zu was Warmes essen. Irgendwann hat sie nur noch 3 Schwefelhölzchen, die sie mit einer Mischung aus Verzweiflung und Erschöpfung einfach selbst anzündet. Und jetzt wird es magisch.
Die Mikado-Redaktion meint...
Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch das Original, an das das Buch auch vom Titel her angelehnt ist. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ein Märchen von Hans Christian Andersen aus dem 19. Jahrhundert. Da geht die Geschichte nicht so gut aus. In der Version von Emma Carroll aber schon. Und sie passt total gut in die heutige Zeit. Plötzlich ist das hier eine Geschichte über Girl Power, die Kraft, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, sondern das Beste draus zu machen. Und einiges beruht sogar auf wahren Begebenheiten aus dem viktorianischen Zeitalter. Das ist eine Zeit im 19. Jahrhundert, in der die Geschichte spielt. Das im Hinterkopf wird es gleich nochmal mitreißender. Generell ist das Buch absolut fesselnd und bewegend geschrieben. Sehr gut. Lesetipp.
Das perfekte Buch für...
Wir können das Buch allen ab 9 empfehlen. Also Kindern, aber eben auch Eltern, die vielleicht sogar das Original von Hans Christian Andersen kennen. Endlich steht das Mädchen mit den Schwefelhölzern für sich und andere in ihrem Umfeld ein, wird aktiv, ändert ihre Situation und schafft es dadurch, die Zukunft, die sie sich immer gewünscht hat, wahr werden zu lassen. Das traurige Märchen über ein gebrechliches Mädchen wird zu einer Geschichte über Mut, Hoffnung und Stärke. Der Titel passt genau. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück. So wird aus dem Märchenklassiker ein moderner Mutmacher.
Soll ich euch was sagen? Ich bin richtig erleichtert, denn diese andere Geschichte vom Mädchen mit den Schwefelhölzern, die hat mich immer so unfassbar traurig gemacht, dass ich sie gar nicht mehr hören oder lesen wollte. Und jetzt wird die Geschichte verändert und das mit echter Girlpower. Julian, sei doch so lieb und lies uns eine Stelle aus dem Buch vor, vielleicht die, in der sie ihre letzten 3 Streichhölzer anmacht. Also kurz bevor es ja wohl magisch wird.
Sehr gern.
Tief in meiner Tasche vergraben, waren bei den Münzen noch 3 Schwefelhölzer übrig geblieben. Sie waren so krumm und feucht, dass sie ohnehin niemand gekauft hätte. Ich war versucht, sie in den Gully zu werfen und darauf herumzutrampeln, aber nicht mal mehr dafür hatte ich die Kraft. Stattdessen merkte ich, wie ich eins der Hölzer in die Hand nahm und gegen die Steine der Hauswand strich. Es knisterte, zischte, spritzte und flackerte zuckend auf. »Schau in die Zauberflamme, und du siehst alles, was du dir nur wünschen kannst.« Wie oft hatte ich das schon meinen Kunden versprochen? Es war natürlich lächerlich zu glauben, dass die Leute darauf reinfielen. Ein Schwefelholz war ein billiger Holzspan, dessen Spitze in schlimmes Gift getaucht worden war, das die Fabrikbesitzer reich und die Arbeiterinnen krank machte. Wo sollte da der Zauber sein? Doch trotz all meines Geredes hatte ich nie direkt in eine Flamme gesehen, jedenfalls nicht richtig. Diese Flamme hier war geformt wie ein Blütenblatt oder wie die Spitze eines Speers. Unten glühte sie blau, dann weiß und explodierte dann zum hellsten orangefarbenen Sonnenuntergang. Das bisschen Wärme, das die Flamme abstrahlte, fühlte sich ganz wunderbar an in meinen eiskalten Fingern. Allzu schnell war es bis ganz unten abgebrannt. Doch das Seltsame war, das Hölzchen war schwarz verbrannt, aber die Flamme erlosch nicht. Sie wurde sogar eher noch wärmer. Und diese Wärme breitete sich über meine Arme bis zu meinem Gesicht aus. Ich starrte weiter in die Flamme. Was würde ich mir wünschen? Fragte ich mich. Das war einfach. Ich würde mir ein anderes Leben wünschen, in dem ich reich war und wunderbare Freunde hatte, die in einem großen Haus lebten und die mich jede Woche zu Dinnerpartys einluden. In meinem Kopf kreiselten Pasteten und Vanillepuddings, loderndes Kaminfeuer und warme, wollene Kleider und die reine Freude, einen Augenblick lang zu vergessen, wie sehr ich fror und hungerte. Und da entdeckte ich eine Gestalt in den Flammen. Ich blinzelte, weil ich es für ein Hirngespinst hielt, aber sie erschien wieder und bewegte sich von links nach rechts durch das Licht. Jetzt sah ich so genau hin, dass ich fast zu schielen begann. Und selbst dann konnte ich es kaum glauben. Tatsächlich war eine winzige Kutsche zu erkennen, von Miniaturpferden gezogen, die durch den weißesten Teil der Flamme trotteten. So etwas hatte ich noch nie gesehen, nicht mal im Fenster des allerschönsten Spielwarengeschäfts von London, wo man Miniatursoldaten, Zugpferde und Ballerinen kaufen konnte, allesamt wunderbar detailliert bemalt. Die Kutsche flackerte ein wenig, die Pferdehufe berührten den Boden nicht und die ganze Szene flimmerte. Plötzlich überfiel mich ein rauschendes Gefühl. Mein Innerstes flog nach oben, als würde ich von einer hohen Stufe springen. Ein Augenblick des Schwindels. Die Wand hinter mir war nicht mehr da. Ich fiel, kopfüber und dann wieder umgekehrt. Der Fall war abrupt zu Ende.
Das ist jetzt echt so geschrieben, dass man mit Bridie richtig mitfiebert. Wir wollen wissen, wo sie denn gelandet ist. Steht natürlich im Buch. Und damit ihr es findet, kommen hier alle wichtigen Fakten. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern schlägt zurück, heißt das Buch. Geschrieben hat es Emma Carroll und der Wow Books Verlag hat es hier in Deutschland herausgebracht. Aber eins habe ich noch dazu. Die Gewinnspielfrage. Und die ist ehrlicherweise easy peasy.
Wie viele Schwefelhölzer hat Bridie noch, bevor sie eins davon selbst anzündet?
Na, das wisst ihr. Dann schnell aufschreiben. Die restlichen Fragen für unser Februar-Gewinnspiel kommen immer nach den Buchtipps. Und habt ihr alle zusammen, dann sendet ihr uns die Antworten an mikado@ndr.de und sagt uns, welches der vorgestellten Bücher aus dieser Sendung ihr gern zugeschickt bekommen würdet. Vielleicht gefällt euch ja auch das Buch, das meine Kollegin Wiebke Koenicke für euch dabei hat. Hallo Wiebke.
Hallo Maja.
Der Name vom Buch, der Buchtitel, der klingt ja schon sehr, sehr gut. Sag nochmal, Wiebke.
Also ich habe das Buch von Josefine Sonneson gelesen, das im Carlsen Verlag erschienen ist. Und du hast ja gerade schon auf den schönen Titel angespielt. Der heißt, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft. Und ich liebe es ja, wenn so tolle Wörter benutzt werden, die man nicht mehr ganz so oft hört, wie zum Beispiel Bammel.
Ich auch. Aber vielleicht nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir die gleiche Bammel meinen sozusagen. Also wir reden hier von, ich habe Bammel, in den Keller zu gehen zum Beispiel. Also sowas wie Angst, oder?
Ja, genau. Angst, okay. Muffen, Sausen oder, also ich sag's jetzt mal, man sagt ja auch manchmal Schiss haben, etwas zu tun.
Man fühlt das auch manchmal. Ja, genau. Richtig. Und wie kriegen wir jetzt diese Angst in die Hosentasche? Diesen Trick brauchen wir alle.
Also, Ellie und Jaro nennen sich selbst Komplizen, Agentinnen und vor allem allerbeste Freunde. Sie wohnen im gleichen Haus und sehen sich wirklich jeden Tag mehrmals und besprechen alles miteinander. Ich würde sagen, lass uns doch direkt mal reinlesen.
Unbedingt. Und wir bekommen vorgelesen Luxus von Schauspieler Julian Greis. Julian, bitteschön.
Warte mal, sagt Jaro. Ich will gerade über die Straße rüber und den kleinen Umweg von der Haltestelle nach Hause nehmen, den wir immer gehen. Aber Jaro bleibt stehen und geht nicht weiter. Ich will das nicht mehr, sagt Jaro und sieht plötzlich sehr ernst aus. Jaro hat schon die ganze Busfahrt nichts gesagt. Vielleicht hat sich was in ihm zusammengebrodelt. Ich habe mir erst nichts dabei gedacht, weil ich meistens lauter bin als Jaro. Hä? Sage ich. Ich will kein Angsthase sein, sagt Jaro und guckt in die Straße, in die wir sonst nie einbiegen. Dort wohnt nämlich der Kläffer. Aber du bist kein Angsthase, sage ich und mache einen Schritt auf Jaro zu. Beste Freundinnen müssen sich manchmal an was erinnern. Ja, aber, sagt Jaro, ich will keinen Bammel mehr haben und auch kein Muffensausen und keine Angst. Ich will nicht immer Straßenseiten wechseln und Umwege gehen. Ich will einfach da lang gehen, wo ich lang gehen will, ohne dass mir der Bammel im Weg steht. Jaro meint es ernst. Jaro hat schon drüber nachgegrübelt und jetzt hat er was beschlossen. Okay, sage ich, dann ist das unser neuer Auftrag. Jetzt grinst Jaro wieder. Wir wollen einen Plan schmieden und dafür verabreden wir uns später im Geheimversteck. Im Geheimversteck treffen wir uns, um Pläne zu schmieden. Pläne muss man nämlich schmieden oder ausbrüten, vor allem, wenn es Pläne für mittelgroße Bammelüberwindungen sind. Also, sage ich und lege unser Notizbuch auf meine Beine, klappe die nächste freie Seite auf und schreibe Jaros Hundebammel. Ich lasse mich nach hinten auf die Kissen fallen. Wovor hast du Bammel? Fragt Jaro. Ich überlege ein bisschen in der Gegend herum. Ich will gerne sagen, vor gar nichts. Vor gar nichts. Gar nichts. Aber das ist ja geflunkert. Wie gut wäre es, wenn man das so sagen könnte? Du hast Bammel vom Kopf rechnen, sagt Jaro dann. Ich setze mich wieder. Nein, sage ich. Jaro zuckt mit den Schultern. Aber du bleibst immer in der Ecke stehen beim Eckenrechnen. Das stimmt. Ich denke an die Mathestunde mit Jaro heute und kriege schon Bauchnabelkribbeln vom Drandenken. Aber ich habe keinen Bammel davor. Ich kann das bloß nicht leiden, sage ich. Okay, sagt Jaro, dann was anderes. Zuerst fällt mir gar nichts ein. Dann fällt mir ganz viel ein. Und am Ende fällt mir noch was ein, was mir eigentlich sofort hätte einfallen müssen. Ich hab Bammel davor, dass alle Tiere irgendwann aussterben. Ich hab Bammel davor, barfuß auf eine Nacktschnecke zu treten. Ich hab Bammel, dass sich die Türen der S-Bahn zu schnell schließen und meinen Fuß einklemm. Ich hab Bammel vor der Spülung auf den Toiletten in Zügen, weil die so klingen, als würden sie einen mit einsaugen in einem lauten Rutsch, wenn man zu nah dran steht. Ich hab einen mittelgroßen Bammel vor gruseligen Filmen. Und ich hab einen großen Bammel, dass aus tiefem, trübem Wasser irgendwas um meine Beine herumschlingert beim Schwimmen. Ich hab Bammel vor dem tiefen See- und Meerwasser, weißt du doch, murmle ich. Und dabei klopft mein Herz ein bisschen schneller und lauter.
Manche Bammel machen sogar Bammel, sie nur auszusprechen. Jaro guckt mich an, sagt, stimmt, und nickt, denn er weiß ja, wie es ist. Jaro zieht das Buch zu sich und schreibt. Also erstmal ist es ja nicht schlimm, wenn man Bammel hat. Ich muss keine Gruselfilme gucken, wenn ich nicht will. Aber wenn man was nicht machen kann, was man eigentlich machen will, nur weil man einen Bammel hat, dann ist das doof. Dann muss man Pläne schmieden, um das zu ändern.
Aber die Angst, von Zugtoiletten eingesaugt zu werden, die kenne ich auch so gut.
Ich sag mal, ich zum Glück nicht, Wiebke. Ich möchte nicht mit dir tauschen. Aber ich übe zum Beispiel weiter, entspannt über Brücken zu gehen. Ich denke immer, vorher bei allen anderen ist sie angeknackt und bei mir wird sie einbrechen.
Oh ja.
Davor habe ich jedes
Kopf.
Mal Angst.
Das verstehe ich. Und so im Buch ist es tatsächlich so, dass Ellie und Jaro natürlich Pläne schmieden, ihre unterschiedlichen Bammel zu schrumpfen. Sie wollen sich also ihren Ängsten stellen, was gar nicht so einfach ist.
Aber toll, dass sie so mutig sind und vor allem, dass sie das zu zweit angehen, ne?
Da sagst du was, Maya, denn diese Zweisamkeit ist bedroht. So sieht es auf jeden Fall Ellie, denn es zieht ein neues Kind im Haus ein, Tami. Und auf einmal ist alles ein bisschen anders. Lass uns noch mal reinhören.
Bitte, Julian.
Willst du Uno spielen? Fragt Mama und rührt in ihrer Teetasse herum. Nee. Willst du mir von deinem Tag erzählen? Ich überlege. Denke an heute und an gestern, an Jaro und an Tami und an den Schulhof. Mama streichelt mir übers Knie. Ich angle nach einer Apfelspalte, aber kopfüber schlucken geht nicht gut. Deshalb drehe ich mich wieder zurück. Darf ich mal dein Handy haben? Frage ich statt einer Antwort. Und Mama grummelt, ja. Ich schreibe Jaro von Mamas Handy eine Nachricht und frage, ob er später Zeit hat. Jaro tippt, er hat keine Zeit.
Hä?
Denke ich.
Warum?
Schreibe ich. Aber Jaro tippt nicht mehr. Im Fernsehen fängt eine Serie an. Mama schaltet den Ton wieder ein. Warum hat Jaro keine Zeit? Jaro hat doch immer Zeit. Außer er ist bei seiner Mama übers Wochenende oder er ist beim Judo oder er muss sein Zimmer aufräumen. Aber das weiß ich dann ja. Jaro macht lieber was anderes, denke ich heimlich. Aber ich kann den Gedanken nicht leiden. Oder ist Jaro vielleicht doch verknallt, so wie Rieke meinte? Kann ich mir nicht vorstellen. Jaro findet Verknallen genauso dämlich wie ich. Woran merkt man, dass jemand verknallt ist? Frage ich. Mama deutet auf den Bildschirm.
Na so, siehste?
Im Fernsehen stoßen zwei Leute mit was Sprudeligem in glitzernden Gläsern an und essen Erdbeeren.
Wie die sich angucken, sagt Mama. Daran merkt man das, wenn man genau hinguckt.
Ich gucke den beiden im Fernsehen beim Erdbeeressen zu und bin direkt schon genervt. Die gucken bloß so, als dürften sie nicht blinzeln und als wären die Erdbeeren sauer. Und sie grinsen so, als müssten sie verstecken, dass sie etwas nicht verstanden haben. Mache ich. Das ist Quatsch. Aber ich nehme mir vorsichtshalber vor, nächstes Mal genau darauf zu achten, wie Jaro guckt. Plötzlich zuckt Mama neben mir zusammen und haut auf die Sofakissen.
Momentchen mal, bist du etwa verknallt oder was?
Fragt sie und schaut mich an.
Nee,
sage ich. Mama runzelt die Stirn, beugt sich nach vorne und schaltet den Fernseher stumm.
Findest du wen gut? Hast du Liebeskummer?
Nein, sage ich. Und weil sie die Augenbrauen hochzieht und immer noch guckt, sage ich nochmal, beides nein. Nehme ihr die Fernbedienung aus der Hand und schalte den Ton wieder ein.
Na gut,
sagt Mama und legt sich zurück in die Kissen.
Ich bin gar nichts, nicht verknallt, hab auch keinen Liebeskummer. Ich hab nur Freundeskummer. Allerhöchstens.
Solche Gespräche mit euren Eltern, die liebt ihr ja, ne? Wenn solche Fragen gestellt werden, ich glaube eher nicht. Dabei ist es ja auch so verständlich, wenn sich eine Freundschaft so ändert wie in diesem Fall, dann fühlt sich das auch ganz komisch an. Und es ist immer irgendwie kompliziert, wenn man zu dritt befreundet ist plötzlich, ne? Wenn jemand noch dazukommt.
Ja, das tut schon richtig ein bisschen weh. Ich finde, das merkt man Ellie hier auch wirklich an. Aber so viel vorweg, Ellie, Jaro und Tami werden eine Lösung finden.
Sehr gut. Wie hat dir denn das Buch gefallen, Wiebke?
Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Zuerst mal, wer ein Abenteuerbuch lesen möchte, in dem viel Spannendes passiert, ist mit diesem Buch nicht ganz so gut beraten. Die Handlung ist nämlich wirklich überschaubar. Ansonsten werden viele Punkte eines modernen Kinderbuches abgehakt. Also Ellie hat zwei Mütter und einen Vater, Jaro dafür nur einen Vater. Es gibt also nicht nur die traditionellen Mutter-Vater-Kind-Familien, wie das so in Kinderbuchklassikern oft ist, sondern alle Liebeskombinationen, die es halt auch im echten Leben gibt. Und das ist auch gut so. Aber ein bisschen mehr Handlung hätte ich tatsächlich gut gefunden. So bleibt ein bisschen der Geschmack von pädagogisch wertvoll.
Oder auch einfach mal leicht. Ein leichtes Buch zum Lesen, Wiebke, oder?
Ja, tatsächlich. Denn es hat mir total gut in dem Buch gefallen, dass wir alle Ängste haben. Und es ist völlig in Ordnung, dass man diese nicht alle total vernünftig erklären kann. Manche davon kann man überwinden, manche nicht. Und das ist dann halt auch okay. Und die Kraft der Freundschaft wird wirklich super liebevoll dargestellt. Und was ich besonders wichtig finde, dass eine Freundschaft nicht gleich vorbei ist, nur weil man sich mal streitet oder zeitweise nicht so gut versteht. Und genau an diesen Punkten, Angst und Mut, Streit und Versöhnung, da können sich bestimmt alle Kinder gut reinfühlen. Die offizielle Altersempfehlung ist ab 10 Jahren. Ich finde aber ab 8 auch völlig machbar, da die Sprache so einfach ist.
Danke dir für diese ausführliche Empfehlung. Fehlt uns nur noch eine Gewinnfrage für das Buch von Josephine Sonneson, wie man ein Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft.
Und da möchte ich gern wissen, wie heißt das Kind, das neu in das Haus von Ellie und Jaro eingezogen ist und deren Freundschaft gerade so richtig aufwirbelt?
Wenn ihr es wisst, aufschreiben, dann fehlt nur noch eine Gewinnfrage und dann könnt ihr mitmachen bei unserem Gewinnspiel. Danke, Wiebke, und bis zum nächsten Mal, ne?
Unbedingt, vielleicht schon mit ein ganz bisschen Frühling dann.
Ich wäre dafür.
Du wohnst im selben Haus wie ich. Hinter der Tür gleich oben links. Ich hab mir grad so überlegt. Sag mal, langweilst du dich nicht?
Hast du nicht Lust auf Abenteuer? Will heute keine Höhle bauen. Ich check das Navi und du das Steuer. Komm, wir fliegen hoch hinaus.
Los geht's, schneid dich fest. Knöpfe blinken, Triebwerk test. Du und ich, alles geht, Start.
Komm, wir bauen uns ein Raumschiff und fliegen los, um den Mars und um den Mond, nur Pilot und Co-Pilot. Komm, wir bauen uns ein Raumschiff, riesengroß. Fliegen los durch Raum und Zeit, Schub auf Lichtgeschwindigkeit, ey.
Wir bauen uns ein Raumschiff, riesengroß. Fliegen los durch Raum und Zeit, Schub auf Lichtgeschwindigkeit.
Und jetzt gibt es unser letztes Buch für heute. Und das ist wie immer ein Vorlesebuch für Kita-Kinder.
Bücherwürmchen.
Da hatten wir schon so tolle Tipps. Eine Maus, die versucht herauszufinden, was Liebe ist. Und zur Weihnachtszeit ging es in einem Buch um eine Tanne mit 2 Spitzen, die aber unbedingt Weihnachtsbaum werden wollte. Und heute wird es nochmal winterlich. Unser Bücherwürmchen-Tipp heißt Der Schneedieb und ist geschrieben von Alice Hemming. Vorne drauf auf dem Buch ist ein sehr süßes Eichhörnchen, das ein paar Haselnüsse im Arm gebunkert hat. Und daneben ein Vogel, der ihm einen Schneeball anreicht. Natürlich ist auf dem ganzen Bild schönster Winter und alles ist winterlich weiß. Und daran muss sich das Eichhörnchen an sich auch erstmal gewöhnen. Aber unser Vorleser Julian weiß mehr.
Huch, wo ist denn all das Gras hin, Vogel? Warum ist es so weiß und kalt?
Das Gras ist nicht weg,
Eichhörnchen. Es hat geschneit und der Schnee hat alles bedeckt. Aber warum, Vogel? Warum? Weil es manchmal im Winter schneit. Und der Schnee ist richtig toll. Komm mit und sieh selbst.
Das Eichhörnchen weiß noch nicht so recht, was es davon jetzt halten soll. Erstmal findet es den Schnee einfach nur kalt. Aber sein Kumpel, der Vogel, der kann es dann doch noch überzeugen, das ganze kalte Weiß zu genießen. Mit einer Schneeballschlacht zum Beispiel. Die zwei haben einen super Tag im Schnee, staunen über diese vielen kleinen Schneeflocken, wo jede anders aussieht als die andere. Und dann sieht es auch noch so cool aus, wenn man redet, denn plötzlich sieht das Eichhörnchen ja seinen eigenen Atem. Ihr kennt das ja, diesen Eisrauch, ne? Und das Eichhörnchen, das lernt, dass gefrorenes Wasser ganz schön rutschig ist und sieht sein erstes Schneehörnchen. Da schlittert das Eichhörnchen nämlich aus Versehen rein.
Patsch! Ups! Entschuldigung! Vogel! Vogel! Was ist los, Eichhörnchen? Ich bin gegen dieses andere Eichhörnchen geschlittert und habe mich entschuldigt, aber es hat mir nicht mal geantwortet. Wie unhöflich! Außerdem, Vogel, habe ich genau hier 8 Haselnüsse versteckt und sie sind nicht mehr da. Dieses Eichhörnchen hat deine Nüsse nicht geklaut. Wie kannst du dir da so sicher sein? Es ist nicht echt. Es ist nur ein Schneehörnchen. Nur ein Schneehörnchen? Ein Eichhörnchen aus Schnee? Verstehe.
Ihr würdet es wahrscheinlich Schneemannhörnchen nennen, aber Moment mal. Wenn das andere Eichhörnchen echt nur aus Schnee war und seine Nüsse nicht geklaut haben kann, wer hat denn dann die Nüsse? Einen Tag später hat es noch ein ganz anderes Problem, denn der Schnee ist plötzlich weg. Dabei hat sich das Eichhörnchen doch schon so auf die nächste Schneeballschlacht gefreut. Ob da ein Schneedieb hintersteckt? Diese ganzen Fragen werden für die kleinen Bücherwürmchen auf den letzten beiden Seiten des Buchs geklärt. Und das Buch ist für Kita-Kinder ab 3 Jahren perfekt. Liebevoll gemalte Bilder, eine lustige Geschichte um das Eichhörnchen, mit dem man gemeinsam den verschneiten Winter entdeckt. Unser Bücherwürmchen-Tipp für den Rest des Winters heißt Der Schneedieb. Auch dazu gibt es eine letzte Rätselfrage für unser Februar-Gewinnspiel.
Wie viele Haselnüsse hatte das Eichhörnchen versteckt?
8, das weiß ich gar nicht mehr genau. So. Du weißt, Julian, einen kurzen Tipp muss ich immer geben. Ich kann nicht anders. Ich habe mich heute sehr zusammengerissen, findest du nicht?
Sehr gut.
Ich habe euch zu unseren Büchertipps im Februar 5 Gewinnspielfragen gestellt, beziehungsweise Julian und ich gemeinsam haben das gemacht. Und ihr habt jetzt 5 Antworten auf dem Zettel. Perfekt. Dann schreibt sie uns in eine Mail und schreibt unbedingt dazu, welches unserer Februarbücher ihr gerne gewinnen möchtet. Dazu noch euren Namen, eure Adresse und euer Alter. Und das Ganze per E-Mail an mikado@ndr.de. Oder auf einer Postkarte an NDR Mikado in 20149 Hamburg. Und beim letzten Mal gewonnen haben... Ben Ross, Josephine Endrös, Paulina Tomori. Herzlichen Glückwunsch euch dreien! Für alle, die dieses Mal mitmachen, ich freue mich auf eure Mails. Das war der Bücherwurm im Februar. Den Ton hatte für uns Michael Funk im Blick. Die Buchausschnitte hat Schauspieler Julian Greis gelesen. Julian, mach nochmal die Meerjungfrau.
Blub, blub. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Im Buchtalk war Wiebke Koenicke dabei. Hanna Brünjes hat die Produktion vorbereitet und in der Regie saß Sabine Korbmann. Und unsere Bücherfinderin ist Katharina Marenholz. Unsere Bücherwurmautorin ist Lisa Krumme. Und ich bin Marja Herzbach und habe leider keine Katze zu Hause, der ich vorlesen kann. Nur ein paar Kellerspinnen. Ob die vielleicht Schneegeschichten mögen oder vielleicht was mit Magie. Ich teste es. Und ich freue mich auf viele spannende, lustige, bewegende, aufregende und vielleicht auch ein paar gruselige Bücher beim nächsten Mikado Bücherwurm im März. Bis bald!
Der Bücherwurm. Ein Podcast vom NDR.